Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen auf der 102,6 bei Radio Free FM in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und heute Nachmittag sprechen wir über ein Thema, das bestimmt ja doch sehr viele interessieren wird. Es geht nämlich um Fotografie und ich glaube, Fotografie ist ein Thema heute wieder mehr als es schon vor Jahren war, denn fast jeder fotografiert heute mit dem Smartphone. Deshalb hatte ich gerade gezögert, weniger vielleicht mit den ursprünglichen digitalen und analogen Kameras. Darüber sprechen wir eine Stunde heute in der Sendung. Mit meinem Studiogast und der Herr Lars Altstadt. Herr Altstadt, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Free FM.
Hallo.
Wir haben eine Stunde, wo wir uns noch immer mal dieses Thema eine Stunde lang austauschen und unterhalten wollen. Zunächst aber, bevor wir einsteigen, machen wir einfach kurze Vorstellrunde, damit unsere Hörer auch wissen, wer ist denn eigentlich der Herr Altstadt. Und alles, was Sie denken, was so relevant ist, einfach kurz vorweg, damit die Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen.
Okay, mein Name ist Lars Altstadt, bin 40 Jahre alt mittlerweile, ich bin Besitzer eines Fotofachgeschäfts in Ulm und fotografiere mein ganzes Leben eigentlich schon. Wir hatten es ja gerade besprochen, ging mit 4 Jahren los, also eine ganze Weile. Und da macht man natürlich auch in der ganzen Technik einiges mit. Und mittlerweile ist natürlich auch Videografie ein großes Thema und ja, bewege mich da in allen Sphären, genau. Gebe nebenbei auch Workshops, also es ist wirklich das komplette Feld Fotografie, was da bei uns mit einschwingt.
Mhm. Muss man, um in dem Umfeld tätig zu sein, dann vorher eine Fotografenausbildung machen oder ist zumindest vermute ich mal angeraten oder hilfreich oder wie ist das? Oder ist das heute alles so, dass die Geräte schon selber alles machen, dass man eigentlich gar nicht mehr vielleicht so tiefes Wissen mitbringen muss oder doch?
Also es ist so, ich habe keine klassische Fotografieausbildung. Ich habe studiert nach meinem Abitur, habe mir alles offen gelassen und da wir ein Familienbetrieb sind, habe ich mich relativ spät nach dem Studium dazu entschlossen, den Weg doch einzuschlagen, weil Fotografie immer wichtiger für mich geworden ist. Dadurch, dass ich aber das nie klassisch gelernt habe, war das natürlich alles autodidaktisch und was man so heute mitbekommt. Und ich würde sagen, wenn man in gewisser Weise Leidenschaft mit ins Boot wirft und Experimentierfreude, ist Fotografie ein Thema, das man zumindest auf der handwerklichen Seite gut sich erarbeiten kann. Was ich natürlich nicht kann, sind physikalische Werte ausrechnen von Brennweiten. Ja. Das habe ich nie gelernt, das kam dann auch nicht so weit.
Ja, also ich erinnere mich in früheren Zeiten, oder ich weiß es, mein Großvater hat in sehr, sehr frühen Jahren seiner Zeit im Umfeld des Deutschen Kaisers zum Beispiel fotografieren dürfen, so als Hoffotograf. Und er wurde da immer gerufen, weil er derjenige war, der sich mit Fotoapparaten auskannte. Andere kannten es nicht. Insofern war derjenige, der diesen Fotoapparat, dieses damals noch größere Ungetüm bedienen konnte.
Diesen Kameras, ja.
Ja, war das dann eine besondere Qualifikation oder Befähigung? Da musste halt genau der Mensch dann her und durfte die Fotos machen. War noch nicht so, dass jeder so sein Apparat in der Hosentasche hat und man geschwind ein Bild macht. War, glaube ich, noch ganz anders. Also der Fotograf war zumindest Anfang des Jahrhunderts noch vielleicht, ja, noch etwas, wo man ganz viel wissen muss, noch bestimmte einfach Fähigkeit haben musste, was eben nicht jeder konnte, oder?
Genau, auch wenn man gerade überlegt, wie lang damals, sagen wir mal, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Aufnahme teilweise gedauert hat. Mhm. Das heißt, die Leute standen da mal wirklich 1,5 Stunden vor einer Kamera und dürften sich nicht bewegen. Und der Fotograf war natürlich auch irgendwo da dafür zuständig, dass das funktioniert. Bis dann so die Blitzgeräte, die man so aus den Filmen kennt, aus den Stummfilmen, die so explodieren, kamen, damit genügend Licht da war, damit man eben die Belichtungszeit dementsprechend verkürzen konnte.
Ja,
also das war damals schon wesentlich spezialisierter und wirklich ein hoch angesehener Beruf. Ist natürlich mit der Vereinfachung der Technik jedermann zugänglich geworden. Also ich sag mal so, es gab dann Anfang des 20. Jahrhunderts die Entwicklung des Kleinbildfilms, die dann praktisch jedem die Möglichkeit gegeben hat, eine Kamera auch in Urlaub oder zumindest auf Feste oder in die Familienfeiern mit einfließen zu lassen.
Ja, das heißt, ab da war dann der Fotoapparat auch transportabel, waren nicht mehr große, schwere Kästen, die genau. man sehr, sehr mühselig mitschleppen musste. Und abgesehen nicht nur die Apparate, sondern auch die Platten. Das waren ja solche, naja, 20 Zentimeter hoch, glaube ich, mal 10 Zentimeter breit. Ja, so diese Platten, das waren ja richtige, oder noch größer, noch richtig größer, schwere noch viel Apparate. Größer.
Also es gab praktisch Großformatplatten, 20, ja. 30, 30, 40, mhm. War gar kein Thema. Und dann hatte man einen Schuss und den musste man dann machen. Dann, also so eine Platte hat ja auch richtig viel Geld gekostet. Also,
also noch ein richtig teures, technisch gesehen aufwendiges Verfahren und eben damit auch nur eben bedingt in dem Sinne von, wir machen mal ein Foto anwendbar, also so geschwind mal hinspazieren zu einem Objekt oder Leute geschwind mal wohin stellen, sagen, wir machen mal kurz ein Erinnerungsfoto, war noch äußerst schwierig.
Ja, und, fast nicht möglich.
Das heißt, diese Möglichkeit, die sagten, Kleinbildfilm, also wo in etwa, in welcher Zeit, welches Jahrzehnt gruppieren wir das ein?
20, das Anfang 30, des 20. 20. Also so 1910, 1915, mhm. sowas. Ich müsste jetzt genau, Oskar ja. Barnack hat den entwickelt. Mhm. Ja, und ab da wurde es dann möglich. Also es war eigentlich lustig, das war Mittel zum Zweck. Denn es war damals die Filmtechnologie, also die Cinematografie, groß im Kommen. Und es wurde versucht, mit so einem Gerät die Belichtung zu testen. Mhm. Mit einem Bild, statt mit fortlaufenden Bildern. Und so ist die Kleinbildfotografie entstanden. Mhm.
Die Kameras dann, sagen wir, haben ja dann sehr, relativ schnell Fortschritte gemacht. Irgendwann dann, glaube ich, die ersten, naja, Leute, die Urlaubsfotos gemacht haben, glaube ich, so 30er, 40er Jahre, kann man so ungefähr vielleicht sagen, oder war es schon 20er?
Wo dann, wird ja? auf 20er Jahre gehen, 20er, 30er doch, ja. Jahre, genau. Mhm. Sagen wir, in der Vorkriegszeit, in der Kriegszeit wurde das natürlich dann ja. extrem nach oben gehebelt. Da war Fotografie natürlich das Mittel zum Zweck, mhm. in jeglicher Hinsicht.
Wobei da natürlich noch die analoge Entwicklung dann dahinter stand. Das heißt, jeder, der fotografiert hat, überwiegend wahrscheinlich ja schwarz-weiß,
genau.
Hat zu Hause dann sein Fotolabor bedarf, da musste dann entsprechend seinen Film entwickeln.
Das musste man selber machen, genau, da hat man Chemie angesetzt.
Genau.
In der Dunkelkammer hat die aufwendig durchgezogen und hat dann praktisch geschaut, was da rausgekommen ist. Also erst die Filmentwicklung, dann natürlich die Bildentwicklung. Mhm. Ja, das hat sich dann sehr lang
mit Probeabzügen gezogen. Und mit dann Aufhängen, Gucken und nachher Plätten und Trocknen.
Mit allem,
und was man... Und natürlich mit genau. Rotlicht, dass man ja nicht Licht einschaltet. Und wer es kommt, jemand rein und schaltet das Licht ein, schon wäre die Aufnahme verhunzt.
Da wäre alles hinübergewesen. Genau, das war bei den Filmen kein Problem. Das waren so Kassetten, wo man die entwickelt hat. Die waren geschlossen, da konnte man das auch normal machen. Aber die Bildentwicklung... die war recht aufwendig mit Rotlicht und Dunkelkammer und so, wie man es eigentlich aus den Filmen heute noch kennt und keiner mehr betreibt.
Ja, also ich durfte selber auch als Kind Film und sowas entwickeln. Wir reden von den 70er Jahren. Die Frage, wann ist denn eigentlich dann die Farbfilm oder auch für die, sagen wir mal, von Amateurbereich oder vielleicht erst von Profibereich, wann ist denn die Farbfotografie dann aufgekommen?
Also die Farbfotografie ist während des Zweiten Weltkriegs aufgekommen. Wie kann man sich das abschätzen? Das ist ganz einfach. Es gibt diese Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg, wo plötzlich von Schwarz-Weiß auf Farbe, also es gibt so eine ganz berühmte, die heißt Der Zweite Weltkrieg in Farbe, und da ist praktisch dieses Farbmaterial aufgetaucht, war aber unheimlich aufwendig. Und für uns Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, ist es so in den 70er Jahren langsam entstanden, dass Farbfilme generell gebräuchlich sind.
Denn man sieht ja, wenn man bei den Eltern oder Großeltern die Fotoalben guckt, 20er, 30er, 40er bis in die 60er Jahre, hat man fast nur Schwarz-Weiß-Fotos. Wir sind meist ja sehr, sehr scharf, gestochen scharf. Das heißt, von der Bildqualität meist sehr, sehr gut. Auch die früheren Bilder 1910 rum zum Teil ja gestochen scharf, aber halt keine Farbe. Und ungefähr, ich denke auch 60er, 70er ist dann so der Beginn, wo dann die ersten Filme, ich glaube, diese ersten Farbfilme sind noch relativ schnell verblasst. Also ich wüsste Bilder Anfang der 70er Jahre in Fotoalben.
Die sind alle
stark rotstichig.
Rotstichig, oder? Genau.
Also war das Material nicht so gut.
Ausgegast. Das heißt, die Chemie, die auf dem Papierträger war, war natürlich relativ offen. Mhm. Und die hat man zwar in Fotoalben gehabt, aber durch den Luftkontakt und durch, durch das, dass man es angeschaut hat und vielleicht an Licht gekommen ist, ist es praktisch sogenannt ausgegast und hat sich farblich verändert.
Mhm. Ja. Ja. Dann gab es ja auch in den 70er Jahren, so für den Heimbereich, zumindest diese Pocket, diese ersten Knipskameras, sage ich mal, den Pocket-Bereich. Ich glaube, die sind Anfang der 70er aufgekommen, oder so? Und das ist im Prinzip jeder...
Oh, das würde ich sogar schon früher.
Ist früher.
Also es gibt so die ersten Minox-Kameras, das sind so die Spionagekameras, die kennt man noch, das sind die kleinen silbernen, die wirklich so groß waren, wie ein bisschen größer wie ein Kugelschreiber. Ja. Das war so 60er Jahre, würde ich sagen. da ist denn diese Pocket-Technologie ist da aufgeploppt, mit einem ganz einfachen Grund. So wie es heute alles kleiner wird, hat man auch damals versucht, diese Fotografie zu verkleinern, damit man sie praktisch immer bei sich hat.
Ja.
Ist natürlich lustig, dass das über den Spionagebereich hat man natürlich sehr viel experimentiert, weil Fotografie damals ja auch nur analog stattgefunden hat.
Ja, ja. Und das Thema Dia, wann ist denn eigentlich dann das klassische Dia aufgekommen? Ich meine, die ersten Dias, die ich kenne aus dem familiären Bereich, sind Ende der 30er Jahre, gibt es so die ersten. Ist das die Technik, die damals, oder kam es damals? Oder
ich bin ganz ehrlich, die Dias war etwas komplizierter, aber wann genau ein Dia entwickelt wurde oder für den Normalnutzer zugänglich war, das kann ich gar nicht bestimmen. Also 70er Jahre war auf jeden Fall Dia-Zeit.
Ja.
Das war dieser berühmte Ektachrom hieß der, glaube ich. Da wurde die Farbe nachträglich auf das Gelatinematerial eingespült. Mhm. Das heißt, man hat das Bild gemacht und die Farbinformationen kamen später dazu. Mhm. Aber ob das 60er, ob das 70er, das also, kam wahrscheinlich gleichzeitig mit der Projektion. Also
ja, ich denke, in der Zeit sprach fürs Dia vor allem die Farbechtheit. Ne? Also genau. Was Sie gerade ansprachen, wären dann die Papierbilder dazu neigen, natürlich schnell irgendwo oder unechte Farben zu haben oder zu verblassen.
Ja, die waren auch noch nicht maskiert, wie man das heute kennt. Also heute hatten wir ja den braunen Stich. Mhm. Bei den Negativen, wer es noch kennt, die haben so einen dunkel-bronzefarbenen Braunton. Mhm. Und früher waren die Negative so orange. Mhm. Und die waren noch nicht maskiert, das heißt, die waren theoretisch nicht kalibriert. Also man konnte da farblich völlig im Spielraum lassen, was da möglich war oder nicht. Ja, also Farbechtheit war da noch nicht wirklich ein Thema. Da hat man mehr experimentiert.
Ja, das heißt, das sprach dann fürs Dia. Und so haben heute sehr, sehr viel, zumindest einmal in der Generation, die in den Urlauben, sag ich mal, in den 70er Jahren war, 80er, 90er waren, zum Teil ja sehr, sehr umfassende Dia-Sammlungen zu Hause noch.
Das ist richtig, ja.
Und da kommen wir nachher natürlich auch auf die Thematik, wie geht man damit eigentlich um?
Ich hab nur so als Info, 2004 war ich in Schottland. Mhm. Und 2004, ich war Student, musste man sich auch überlegen, mit wie viel Geld kann ich Fotografie betreiben im Urlaub? Und so eine Schottlandreise war auch damals schon nicht so günstig. Und ich habe Dias fotografiert. Ich habe 14 Dia-Filme gemacht, 2004. Also es war noch relativ lang präsent.
Mhm. Ja, also ich weiß oder ich erinnere mich, ohne jetzt ja auch zu viel eine Geschichte zu erzählen, ich bin, als ich 6 Wochen in den USA war in den 80er Jahren, ja, kam ich mit 6 Diafilmen, 36 Fotos zurück und da hat man gemeint, das ist eine Riesenanzahl von Fotos, die man gemacht hat.
Hat ja auch eine Menge Geld gekostet, das dann wieder entwickeln zu lassen. Ja.
Und wenn ich heute sehe, Digitalkamera oder gar Handy, dann machen die Leute mal so nebenbei so viele Fotos, wie wir da in 5 Wochen oder 6 Wochen gemacht haben. Oder
täglich.
Ja, genau.
Täglich heute.
Also von daher ist natürlich, was die Anzahl der entstehenden und auch veröffentlichten Fotos angeht, das gar nicht mehr zu vergleichen. Insofern denke ich, hat sich da über die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich sehr viel verändert. Vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen versuchen, irgendwo so die Meilensteine irgendwie zu finden. Sie haben gesagt, die Farbfotografie, dann Anfang der 70er, in dem Bereich Dia auch. Dann hatten wir ungefähr, nehme ich mal an, so, 35 Jahre bis ungefähr vielleicht 90 Jahre, Mitte 90er Jahre, da steht so ein gewisses Kontinuum. Und
genau,
dann mit den ersten Digitalkameras gab es dann irgendwo plötzlich einen Sprung, andere Technologie, auch wenn die erst noch ein bisschen schwach oder von der Hochauflösigkeit nicht befriedigend war, gab es dann den Sprung in Quantensprung.
Und das war einfach, oder? Das Interessante war natürlich das Neue. Mhm. Das heißt, ich weiß selber noch, die erste Digitalkamera, die ich in den Händen hielt, war dann an einem Pentium, ja, das war dann 1997 oder so, die man selber in den Händen hielt, die man nach Probleme hatte, die überhaupt an den Computer anzuschließen, weil es gab ja kein USB.
Ja. Oh ja.
Mhm. Und die Dateien waren, das waren 1000 Pixel, ja, oder gerade mal 1 Megapixel war dann viel, Ende der 90er.
Ja.
Aber die Bilder waren trotzdem überragend, weil es einfach eine neue Technologie war, wo man gesagt hat, verrückt, ich mache ein Bild, das ist da und ich muss nichts entwickeln. Das war ja auch dieser Zeitsprung von, ich gebe einen Film ab. Gut, damals war dann 24 Stunden Filmentwicklung ja gut möglich, aber trotzdem 24 Stunden zu warten und plötzlich ein Bild vor sich zu haben und nicht zu warten, war schon die Revolution natürlich Ende der 90er.
Ganz beeindruckend. Ja. Wobei, vielleicht haben wir einen Punkt gerade übersehen, es gab ja dann in den 70er, 80er Jahren auch diese etwas klobigen Größe, immer diese Sofortbildkameras.
Genau, klassisch Polaroid.
Polaroid, genau, wo man klickt und dann vorne das Foto rausschiebt, das dann so ein bisschen dicker ist und das dann aber innerhalb von 2-3 Minuten seine volle, ja, Schönheit entfaltet hat. Das ist auch irgendwo, wann gab es das in den 60er oder 70er? War das, man kann
ich würde sagen, das ist so in den 70ern entstanden.
Ja.
Genau, und hat dann Fahrt aufgenommen bis in die späten 80er, bis es dann so ein bisschen Interesse im Privatbereich verloren hat. Lustigerweise wurde es sehr im industriellen Bereich natürlich nach wie vor groß genutzt, weil überall da, wo man schnell ein Bild benötigt hat, war Polaroid natürlich das Maß der Dinge. Gab auch, glaube ich, nur, ja, es gab immer so Nebenprodukte von anderen Firmen, aber Polaroid hat sich dann natürlich durchgesetzt bis zum Ende.
Mhm. Das heißt, heute gibt es dieses Verfahren, glaube ich, nicht mehr dann, oder?
Doch,
meinte nämlich auch irgendwo,
es gibt
was gesehen zu haben. Ja.
Die Filme, also es war dann so, Polaroid ging kaputt und es lag dann brach und eine belgische Firma hat die Maschinen gekauft, hat aber nicht das Wissen mitgekauft, sondern nur die Maschinen und mussten über einen Prozess, der sicher 2, 3, 4 Jahre ging, diese Filme neu überarbeiten und vor allem diesen Entwicklungsprozess neu entwickeln, bis das soweit war, dass sie gesagt haben, jetzt können wir auch den Namen Polaroid tragen und haben das dann vor, glaube 3 Jahren wieder von Impossible hieß das am Anfang, zu Polaroid umfirmiert und den Polaroid-Film gibt es heute nach wie vor.
Mhm. Ah ja. Ja, also etwas, was auch jedenfalls in 80er Jahren einfach, ich weiß noch, wenn man jung war oder als Kind oder wenn man ein Foto gemacht hat, schwupp, kam da vorne das Foto raus.
Und war überwältigt.
Genau, ähnlicher Effekt wie das, was man dann 10, 20 Jahre später dann in der digitalen Kamera erlebt hat. Ein Aspekt, den ich auch gerne ansprechen möchte, kurz ist das Thema Video, weil wir auf das Thema Video noch im Gespräch kommen. Es gab ja so in den 50er, 60er Jahren dann das Thema erst, glaube ich, in 50er Jahren Normal 8 oder schon ein bisschen davor, 40er, glaube ich, und dann Super 8 in den 60ern.
Genau,
Mit Ton, ja, genau. Das heißt, dann haben die Menschen im Urlaub auch ihre Kameras, meistens mit dem Griff vorne dran, vorne Objektiv, also unseren Griff und dann gefilmt. Da sieht man ja auch noch die ein oder andere Aufnahme, wo man Menschen sieht, die dann gefilmt haben. Und das wurde dann, glaube ich, auch ganz populär, dass eben Menschen ihre Urlaube gefilmt haben, Familienfest.
Genau, durch den Schmalfilm ist eben praktisch das Kinoformat 35 mm Breite eben zu Super 8, 8 mm Breite geschrumpft und konnte dann praktisch in mitnahmefähige Kameras eingebaut werden. Also die waren ja immer deswegen so groß, weil die Spulen, die kleinen, hatten so 8, 9 cm Durchmesser und sind durchgelaufen und die musste praktisch eine leere oder eine volle, die sich dann in eine leere verwandelt hat, umspulen und die ist dann durchgelaufen. Also das Geräusch, dieses kennt man ja auch noch. Also ich persönlich nur aus meiner ganz kleinen Kindheit, aber war natürlich präsent und heute guckt man die Filme natürlich nach wie vor gerne an.
Gibt es das eigentlich noch? Also für, sagen wir, historisch, wie soll ich mal sagen, Nostalgiker, ja, die sowas irgendwie noch betreiben wollen oder vielleicht noch eine normale oder Super 8 Kamera zu Hause haben?
Also
gibt es überhaupt noch Filmmaterial oder ist es out längst?
Filmmaterial.
Ja.
Es gibt seit letztem Jahr wieder Super 8 Filme zu kaufen.
Aha.
Problem ist nur, man muss sie entwickeln und das ist unsagbar teuer. Es macht auch für mich theoretisch keinen Sinn, diese Kameras noch zu betreiben, weil das ist so nostalgisch und so kurz in der Funktion, da muss man schon sehr, sehr, ja, Freak wird man es nennen. Also das muss man schon wollen. Also es gibt sicher Kunstprojekte, die darauf wieder zugreifen und sagen, das ist genau das, was wir wollen. Unwiderruflich einmal mit manuellem Schnitt wirklich Cut und Kleben. Aber ich glaube, der Normalverbraucher wird darauf nicht mehr zurückgreifen.
Mir kamen die Fragen nur gerade in Sinn, weil vieles sich wieder umkehrt. Und zum Beispiel Vinyl ist plötzlich wieder hip. Klassisch analoge Technik. Auch Kassetten bei dem einen oder anderen Freak gibt es wieder Kassetten. Das ist ganz besonders, dass man wieder Musik auf Kassetten zurückkriegt.
Also ich habe auch Freunde, die noch ganz viel Kassette hören.
Ja.
Und auch immer noch das Betreiben mit dem Überspielen und, und sich Bänder machen.
Das war so in den 80er Jahren. Freund hat eine Schallplatte, machen wir doch mal eine Aufnahme, nimm es mir auf Kassette auf.
Wir haben stundenlang vom Radio
oder verbracht,
mit der Halteposition über den Pause, über der Pause-Taste und haben dann drauf gedrückt und das Lied mit aufgezeichnet. Ja.
Das kann man alles sagen auch heute noch.
Ja, nee, war ja normal damals. Ja.
Ich denke, das war so verbreitet, dass das, glaube ich, schon...
Das hat man akzeptiert.
Das hat man akzeptiert und ich meine, das ist ja alles verjährt, denke ich mal, oder?
Ich hoffe.
Ja, also auf jeden Fall noch eine sehr analoge Technik, drum gerade mein Gedanke, wie sieht es denn auf diesem Gebiet aus? Aber wahrscheinlich ist es im Gegensatz zu Vinylschallplatten so, dass eben bei einer Vinylschallplatte, die was historisch Kassettenkirsches, die legt man auf, ein Plattenspieler hat die, da kann man spielen. Aber eben, was Sie sagten, angenommen, man hat noch so den Zugriff auf so einen analog, so einen Film, dann ist die Laufzeit ja sehr, sehr kurz, mit an die 10 Minuten, glaube ich, nur bei den Super 8.
Bei den Super 8, ja.
Ja,
also ich würde sagen, das ist auch
und das
kein
Processing,
Thema.
Ja, und das Processing, man hat es eben nicht in der Hand, man kann es nur teuer, sehr, sehr teuer irgendwie hinschicken und hat im Endeffekt keine Freude dran. Und dafür ist dann eben die digitale Alternative auch zu gut.
Genau, also ich glaube, das wird auch nicht wiederkommen. Was hingegen in dem Bereich natürlich ganz stark zurückkommt, ist die Fotografie, die analoge, wenn man das Video mal zur Seite schiebt. Die Filmfotografie und Schwarz-Weiß-Fotografie und das Dasein von der Kameras, die vom Großonkel noch in der Kiste liegen oder vom Opa, die man plötzlich rauszieht und merkt, da sind tolle Objektive daran, da fehlt nur eine Batterie oder meistens funktioniert die Technik noch, selbst wenn sie 30, 40 Jahre alt sind. Und das macht riesig Spaß. Das entdecken gerade sehr viele. Vor allem natürlich die, die heute, sage ich jetzt mal, zwischen 16 und 25 sind, da die das ja nie live mitbekommen haben.
Ja.
Für die war ja analoge Fotografie nie präsent.
Ja, also analog ist tatsächlich gefragt. Also kommen Leute zu Ihnen und sagen, ich hätte gerne was zum Thema Analogfotografie, also Apparat.
Ja, also ich würde sogar behaupten, wir haben heute aktuell wieder einen Filmbestand, der so uns 20 Jahre zurück katapultiert. Mhm. Das heißt, wir hatten jetzt in den letzten 20 Jahren, da hat man mal 10 Filme da gehabt, ein paar Schwarz-Weiß-Filme, ein paar Farbfilme, hat aber da keinen großen Wert drauf gelegt. Das waren einfach auch ältere Menschen, die das weiter betrieben haben und denen konnte man immer helfen und Entwicklung war eh gar kein Problem.
Ja.
Und mittlerweile hat sich das komplett gedreht und die Nachfrage nach Filmen ist so massiv angestiegen, dass wir das gar nicht mehr bedienen konnten. Also der Weltmarkt konnte die Produktion nicht mehr an den Bedarf anpassen. Das heißt, wir hatten wirklich Lücken von 4 bis 8 Wochen, wo es deutschlandweit, europaweit keine Kleinbildfilme mehr gab.
Mhm.
Weil der Bedarf wieder auch vorrangig bei den jungen Leuten extrem nach oben gefahren wurde. Mhm. Ja, also Filme waren praktisch plötzlich wieder begehrt. Ja, natürlich hat das auch damit zu tun, dass immer mehr aufgehört haben, Filme zu produzieren. Ja, Kodak gibt es nicht mehr, Fuji-Filme wurden eingestellt. Mhm. Und viele fangen jetzt wieder an, im kleinen Maße das zu produzieren, um den Bedarf praktisch zu stillen. Und wo man das ganz arg merkt, ist in der Schwarz-Weiß-Fotografie.
Mhm.
Also Kodak-Filme, Ilford-Filme, diese klassischen Schwarz-Weiß-Pressefilme der 60er, 70er Jahre sind heute wieder sehr beliebt.
Mhm.
Und hat sich, sagen wir mal, verzehnfacht in den letzten 1,5 Jahren.
Das ist interessant, ja.
Ja.
Was ist da der Grund? Ist es einfach die Hochauflösigkeit, die hohe Bildqualität, vor allem in Schwarz-Weiß sind, die Schärfe? Oder was sind dann die Gründe? Das ist einfach das Retro irgendwo. Retro-Feeling oder
zum einen würde ich natürlich sagen, das Retro-Feeling ist mit ein Aspekt.
Mhm.
Retro ist immer interessant. Aber was, glaube ich, für viele interessant ist, ist genau das Thema, das uns damals natürlich auch schon unheimlich gespannt war, ist, wenn man einen Film abgegeben hat und nicht wusste, was kommt da raus. Und nach einer Woche oder nach einem Tag oder nach 3 Tagen hat man die Ergebnisse und hat sich gefreut. Das heißt, dieser Spannungsbogen des Wartens auf das Bild, der ist, würde ich sagen, komplett ungebrochen.
Mhm.
Und dann muss man natürlich mit reinnehmen, dass wir mittlerweile 2021 genügend Menschen haben, die mit analoger Fotografie nie in Kontakt kamen, weil sie zum Beispiel erst 1997 geboren sind. Das heißt, wenn Fotografie ein Thema war, dann war man vielleicht 5, 6, 7 Jahre, da war das die Digitalkamera in den Anfang 2000ern, aber keine analoge Technik. Und die Kameras werden meinetwegen heute gefunden. Ja, und dann will man wissen, geht das noch? Ist das interessant?
Ja, das heißt in jedem Fall, wer so ein Apparat zu Hause hat, unbedingt das Ding bewahren.
Ja.
Sowas ist wieder gefragt. Ich meine, es gab Zeiten, in denen ihre Leute, ich komme da auf die Schallplatte, ihre Menüschallplatten aussortiert, weggeschmissen und Schallplatten spielen sollten. Und heute ist es wieder in und viele kaufen sogar wieder in der Zeit, wo man feststellt, dass die CDs nicht ewig halten, wieder analog Vinyl nach. Und hier, vielleicht ist es ja genauso. Ich meine, wir kommen sicherlich gleich auf die Frage auch digital. Wie lange ist das überhaupt speicher und hält haltbar vom Datentyp schon MP3 oder 4 und so weiter. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, also das auf jeden Fall haben wir erkannt. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall im Kommen oder im Wachsen ist. Die andere Frage, wahrscheinlich parallel zu dem Thema digital, kam ja wahrscheinlich nicht nur, dass eben der digitale Fotoapparat auf dem Markt irgendwo dann war, sondern dass dann auch die ersten Handys dann kamen mit einer Fotofähigkeit und heute die Smartphones, die wir seit ungefähr nach knappe 10 Jahren wird es jetzt sein, haben, die ja immer mit immer besserer eigentlich Optik auch ausgestattet sind, so zumindest beim wahrscheinlich in mancher, auf manchem Marktsegment irgendwo dann sogar vielleicht den klassischen Kleinbild irgendwo digital die Kamera irgendwo verdrängen oder verdrängt
also
haben.
Also man kann das wirklich zeitlich so einordnen, dass so dass ich sag mal 2003 anfing, dass die Digitalkameras ein Massenphänomen wurden und dass zu jedem Geburtstag und zu jeder Weihnachtsfeier die Digitalkamera plötzlich der neueste Schrei war, und das ging wirklich bis zum Jahr 2009, in dem Apple, glaube ich, das erste iPhone vorgestellt hat.
Ja.
Und mit der Einführung des Smartphones für viele natürlich das einfach attraktiver war, den Fotoapparat im Handy dabei zu haben, anstatt nochmal ein Gerät. Also je mehr man mitnimmt, desto mehr belastet man sich. Und es ist immer schön, wenn man sagt, ich nehme wenig mit und habe aber alles dabei.
Ja.
Ich glaube, so ist auch das Taschenmesser entstanden.
Ja.
Also, ja.
Das heißt, dort auf jeden Fall ist dann ja einfach ein weiterer Zweig entstanden. Und heute, wie ist das? Werden dann insgesamt weniger Digitalkameras verkauft, oder muss man differenzieren, ob ich jetzt den Profimarkt, also mit der Spiegelreflex-Digitalkamera angucke und das vergleiche mit einer, sagen wir mal, kompakten, nicht Spiegelreflex, sondern einfach die man quasi als Urlaubs machen wir halt ein paar Bilderkamera mitnehmen kann. Wie entwickelt sich das? Also ich meine, eine Spiegelreflexkamera digital kann mit Sicherheit noch nicht mithalten mit einer Handykamera, oder zumindest aktuell noch nicht, auch wenn es da immer Verbesserungen gibt.
Also ich sag mal so, heute die heutigen Großformatkameras, ja, also APS-C, Vollformatkameras, ob Spiegelreflex oder ohne Spiegel, sind natürlich qualitativ mittlerweile auf einem Level angekommen. Darüber hätte man nie nachdenken können. Heute kann ich nachts aus der Hand fotografieren, bei wenig Licht, bei einer Kerze, das ist halt alles möglich. Die Frage ist, spielt das eine Rolle für die, die wirklich fotografieren? Und was ist Fotografie? Das heißt, für mich ist es so, dass die Fotografie praktisch wieder das ist, was es vor 20, 25 Jahren war, ein Hobby. Und der andere Weg der Fotografie ist der Nutzen im alltäglichen Leben. Das heißt, wir erinnern uns an kurze Momente, die wir sonst nicht festgehalten hatten, und die kann ich jetzt eben durch das Mitnehmen vom Smartphone festhalten. Ich benutze es selber zum Beispiel als Tagebuch. Das heißt, wenn ich mir irgendwas merken will, dann schreibe ich das heute nicht mehr ab, sondern ich mache ein Bild davon. Das heißt, es ist ein Szenario, in dem wir durch Bilder, die wir praktisch wahrnehmen und festhalten, uns einfacher im Leben bewegen. Und
oder ich fotografiere das Haltestellen, den Halt an der Haltestelle, den Fahrplan der Straßenbahn.
Genau, den Fahrplan, wo will ich hin, schick mir kurz die Telefonnummer, die fotografiere ich ab und hab sie. Also das ist ja praktisch eine Fotografie, die heute im Großteil betrieben wird. Neben den ganzen Social-Media-Sachen, wo auch viele sich wirklich Mühe geben. Also ich will gar nicht die Smartphone-Fotografie abtun, dass das nichts taugt oder so. So im Gegenteil, das führt natürlich auch viele in das Hobby-Fotografie rein. Aber es ist natürlich zweigeteilt. Das heißt, wir haben die klassische Fotografie, die sich wieder praktisch auf einem ganz kleinen Level befindet oder kleiner, als es üblich war vor 10 Jahren. Und die Smartphone-Fotografie hat praktisch die Kompaktkamera verdrängt. Kann man schon so sagen, ja, die Kompaktkamera ist verdrängt worden durch die Smartphone-Fotografie, vielleicht auch zu Recht.
Mhm. Ja. Im Vorgespräch haben wir in dem Zusammenhang gesprochen, dass natürlich die Möglichkeit durch Apps die Funktionalität zu einer Handykamera aufzumotzen oder zu erweitern ganz, ganz gut ist. Es gibt Effekte, es gibt Filter, es gibt das ein oder andere, nehmen wir auch natürlich für ein Video. Das sucht man natürlich bei so einer vergleichbaren digitalen Kompaktkamera. Da gibt es das ja in der Form nicht. Man kann schön eine App runterladen und installieren und ausprobieren.
Ist richtig. Man hat es versucht. Also es gab genügend Startfunktionen von Samsung, von diese berühmten Hybriden, also Smartphone mit richtiger Kamera und App-Steuerung und sowas. Aber die waren zu groß. Und deswegen ist das Smartphone praktisch in dem Bereich immer agiler gewesen. Das heißt, die haben einfach gesagt, wir übernehmen das Zepter, wir bauen eine Kamera rein, die in unser Gehäuse passt, wir brauchen keinen Fotohersteller und sind viel agiler, was Apps angeht, weil wir offen sind.
Ja.
Das heißt, jeder, der mit Apps programmieren, umgehen kann, kann die Kamera nutzen, die in so einem Smartphone drin ist. Beim normalen Kamerahersteller wurde das adaptiert, sage ich jetzt mal. Es gab dort auch Filter, auch Möglichkeiten. Fuji ist da ganz weit vorne, wo Filmsimulationen eingebaut werden, die auch sehr erfolgreich sind. Aber es wird nicht praktisch die Massentauglichkeit mit Apps dort geben. Also bis jetzt zumindest ist die nicht zu sehen und ist damit einfach nicht ganz so aktuell. Also ein kleines Beispiel beim Smartphone. Wenn ich heute mit einem Smartphone, das 3 Kameras hat und einer aktuellen Software eine Nachtaufnahme mache, dann sieht es komplett verrückt aus, dass sowas möglich ist. Es ist einfach eine Nachtaufnahme aus der Hand, ohne drüber nachzudenken. Wenn ich mir eine Systemkamera kaufe und dasselbe Bild machen will, sollte ich schon ganz genau in Fotografie Bescheid wissen, um so ein Bild praktisch nachbauen zu können. Das macht nur Software. Wo natürlich nachher der Unterschied ist, ist das Bild mit der Systemkamera kann ich natürlich Bushaltestellen groß ausdrucken und weiterverarbeiten. Das Handybild bleibt der Aufgabe treu, auf dem Display schön auszusehen, auf Facebook, auf Instagram zu funktionieren und dann war es das auch.
Ja, also ganz unterschiedliche Zwecke und während genau. Der eine dann eben mal geschwind so ein Social-Media-Foto macht oder mal geschwind irgendwas, was sich dokumentiert, ist das andere immer noch das Fotografieren als Hobby mit einer, ja, mit einer schön arrangierten Umgebung, mit entsprechend einem technischen Hintergrund. Genau. So aus Ihrer Sicht, wie viel Wissen macht denn für den heutigen, oder wahrscheinlich kommt es auch darauf an, was, in welcher Funktion man tätig ist, aber für den Fotograf Sinn, an Kenntnis zu wissen. Ich meine, der Fotograf früher hat was wissen müssen über Belichtung. Der musste genau welchen Film, welche Belichtung, welche Beleuchtung, Belichtung, ja, Beleuchtung, also Hintergrundbeleuchtung, Belichtung einstellen, Blende. Der konnte mit dem Thema DIN was anfangen, der konnte mit dem Thema Blende so und so oder Belichtungszeit so und so, Verschlusszeit, Öffnung, Objektiv, Brennweite, Helligkeit, ja, was anfangen, 1:8 oder irgendwas. Wenn ich heute mir jetzt jüngere Leute angucke, die nur auf dem Handy Klick machen, ich vermute, die kennen sich gar nicht aus. Das heißt, aus ihrer Sicht, wie viel sollte man denn trotzdem noch, um auch damit vielleicht gute Fotos zu machen, eigentlich an Background, an Know-how mitbringen?
Also ich sag mal so, generell ist durch das Smartphone kein Know-how mehr Pflicht, aber je mehr Know-how man in der Fotografie hat, desto mehr kann man natürlich das Ganze auch beurteilen, ja, und anwenden. Das heißt, je mehr ich über Fotografie weiß, desto genauer kann ich ein Bild auf meine Bedürfnisse abstimmen. Also eine Belichtungszeit ist heute immer noch wichtig zu wissen, weil wenn ich mit einem Smartphone ein Formel-1-Auto fotografieren will, dann wird das wohl nicht funktionieren. Und mit einer normalen Kamera wird das auch nur dann funktionieren, wenn ich weiß, was eine Belichtungszeit ist. Ja, dass die relativ schnell gewählt werden muss. Ja. Also das Wissen über Fotografie ist heute extrem wichtig geworden, aber auch so einfach wie möglich abzurufen. YouTube, es gibt ganz viele Erklärvideos. Also es gibt ja auch Leute, die mittlerweile ihr Leben damit bestreiten, Fotografie anderen Leuten beizubringen über YouTube-Videos oder wir jetzt in dem Bereich Workshops. Und das wird schon, also es wird schon der Bedarf immer noch nachgefragt und gewünscht.
Ja, also auf jeden Fall ist es immer von Nutzen, wenn man eine gewisse Kenntnis hat. Und Sie sagen, Bücher gibt es ja auch, übrigens mein Vater immer eine Fotoschule, Windisch Fotoschule, weiß ich.
Okay,
das ist
ja
klassisch aus den
20er Jahren. Ja, es gibt bestimmt so Klassiker. Ja, ja,
genau,
ja.
Hat mir das auch schön hingelegt, damit ich die Grundlagen erlerne. Da also das macht auf jeden Fall Sinn.
Es hat sich ja auch nie geändert.
Also auch
von analog zu digital hat sich das Wissen über Blende, Zeit, Verschlusszeit hat sich ja im Prinzip nicht geändert. Auch ISO ist heute ein Thema oder DIN früher beim Film. Ich musste es halt früher im Fotoladen mir aussuchen, wie auf Mallorca das Wetter ist und wo ich fotografieren will. Heute kann ich das direkt in der Kamera einstellen.
Und heute gibt es halt viele Assistenzfunktionen und Programme, wo ich auswählen kann, aber vielleicht macht das Programm ja auch mal Mist oder ist nicht richtig programmiert. Also insofern, wenn man ein bisschen was versteht, wenn man ein bisschen was versteht, ist man immer noch in der Lage, mit guten, mit gutem Wissen ein dann vielleicht optimales Foto hinzukriegen, anders als das, was vielleicht dann die Kamera vorschlägt.
Das Lustige ist, der Anspruch an gute Bilder ist heute so hoch wie noch nie, weil man natürlich heute in einer Welt lebt, in der Bilder alles regiert. Das heißt, egal in welcher Plattform ich bin, sind Bilder natürlich das Sprachrohr und ich sehe wunderschöne Bilder und entwickelt natürlich auch den Wunsch, vielleicht sowas selber zu machen. Ja, also man wird natürlich heute mit wundervollen Bildern zugeschüttet, wenn man so will.
Da kommt natürlich gleich dann die Fragestellung, viel wird ja auch nachbearbeitet. Im Sinne von am Computer optimieren kann man natürlich heute auch sehr viel machen. Tricksen hätte man vielleicht auch dazu sagen können oder optimieren, sagen wir es einfach. Das kann man natürlich mit einem klassischen Analogbild so nicht. Da kann ich vielleicht die Belichtungszeit nachher beim Entwickeln im Fixierbad oder im Entwicklerbad ein bisschen irgendwo noch heller oder länger oder kürzer drin lassen, ein bisschen was machen, aber...
Ja, das würde ich gar nicht so stehen lassen. Also es wird ja heute immer so ein bisschen zweischneidig gesehen.
Ja.
Also ich unterscheide zwischen einmal zwischen Bildbearbeitung und einmal Bildverarbeitung, weil die Bildbearbeitung ist der Eingriff in ein Bild. Das heißt, ich mache ein Bild von Münster und mich stört die Taube und dann mache ich die weg. Das ist ein Eingriff in das Bild mit einem Störfaktor, den ich eliminieren will. Das Verarbeiten von Bildern, wie man heute zum Beispiel Software nimmt, um RAWs zu konvertieren, indem ich bestimmte Stimmungen, also Farbeffekte, Helligkeiten und diese Sachen verändere, das gab es lustigerweise schon auch im 19. Jahrhundert. Also zum Beispiel Ansel Adams, dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen, der hatte früher Mittel in der Dunkelkammer abzuwedeln, dreifach zu belichten, zweifach zu belichten, nachzubelichten, um eine gewisse Tiefe in ein Bild zu bekommen. Und dasselbe wird heute wieder gemacht. Ja, also auch das hat sich im Prinzip natürlich durch die digitale Technik erweitert, aber im Prinzip ist es ähnlich.
Mhm. Ja. Ja, heute werden, wie wir gesprochen haben, ja ganz, ganz viele Fotos gemacht, meistens digital. Und wer kennt das nicht? Jeder muss irgendwann seine Fotos irgendwo auf den PC rüberladen, irgendwo speichern. Ja. Man hat über eine gewisse Zeit lang CDs gebrannt. Heute weiß man, die CDs haben auch eine gewisse Haltbarkeit. Wie handhabt man eigentlich das? Also viele Menschen haben ja noch aus den 60er, 70er Jahren eben diese ganzen Analogfilme, die man natürlich alle bewahrt und so als Schätzchen irgendwo und als Andenken in die Familien, von Familienfeiern und Urlauben. Ja, jetzt haben wir heute digitales Zeitalter, alles wird digital. Wie hält man eigentlich dort zum einen die Übersicht und zum anderen, wie archiviert man das sinnvoll? Wie hält man das für die nächsten 30, 20, 30 oder länger irgendwo Jahre dann irgendwo verfügbar?
Ja, das ist ein ganz harter Job. Ja. Also alle, die so ein bisschen früh damit angefangen haben mit Digitalfotografie, merken, wie aufwendig das ist, jetzt über die letzten 20 Jahre diese Dateien immer wieder aktuell zu halten, um sie nicht irgendwo verschütt gehen zu lassen. Ja. Ist heute natürlich einfacher, weil Speicher mittlerweile einfach sehr, sehr wenig Geld kostet und Speicher kein Thema ist. Das heißt, es geht heute nur noch um Terabyte und da kriegt man natürlich viele Bilder unter. Was ich heute empfehle ist, also natürlich könnte ich jetzt anfangen, jeder soll sich ein NAS zu Hause hinstellen mit einer Cloud. Das wäre die einfachste Möglichkeit, am besten mit 4 Festplatten, die sich spiegeln, damit da nichts passieren kann. Aber das ist natürlich nicht realistisch, weil das natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und ich glaube, wenn ich jedem 1.000 Euro Kosten für Datenspeicherung aufdrücke, das mag keiner. Also würde ich heute in den einfachen Bereich gehen. Das heißt, wer seine Bilder langfristig speichern will, der sollte sich erstmal das Medium aussuchen, was langfristig speicherbar ist. Und das ist aktuell im Prinzip das, was jeder kennt, die SD-Karte. Ja, das heißt, ein elektronischer Speicher, der ohne dass er mit Strom versorgt wird, die Speicherung aufrechterhält. Und das ohne Zeitlimit. Das ist sicher aktuell das Sicherste, was man benutzen kann. Das heißt, man geht vor wie früher, man kauft sich eine Speicherkarte, fährt in den Urlaub, macht die voll und legt sich diese Speicherkarte ab. Das ist natürlich auch dadurch möglich geworden, dass die Speicherkarten heute nur noch zwischen 10 und 20 Euro kosten. Aber natürlich, wenn man überlegt, so ein Film hat früher 6, 7, 8 Mark gekostet oder heute kostet er 5, 6, 7 Euro. Ja, da konnte man 36 Bilder drauf machen. Auf einer SD-Karte passen heute 5000 Bilder, sage ich mal so, im Durchschnitt. Wenn die 20 Euro kostet, dann kann man das nicht mal preislich miteinander vergleichen. Das heißt, ich kann unendlich viele Bilder speichern und habe sie sicher. Das heißt, wenn ich diese SD-Karte einfach ablege, nicht mal auf eine Festplatte, weil das ist ja auch ein Rotationskörper. Oder eine SSD kann ich natürlich heute auch nehmen, die ist aber auch noch ein bisschen teurer. SD-Karte ist einfach und sicher.
Ja, und die Fragestellung natürlich ist, ob dann solche Karten und nicht, dass wieder die Industrie wieder neue Standards definiert in neuen Rechnern oder neuen Systemen in 20 Jahren dann noch reinpassen oder gibt es dann die Mini irgendwo SD oder irgendwas Karten, dass man dann die nicht mehr lesen oder schreiben oder benutzen kann, aber wahrscheinlich schwierig abzusehen, wo die Entwicklung technisch hingeht, oder?
Natürlich ist es immer schwierig, in die Glaskugel zu schauen, aber was man natürlich sagen kann, ist, dass rückwirkend diese SD-Karten natürlich immer noch funktionieren. Das heißt, es wird sicher neue Standards geben, wenn wir heute die 500 Gigabyte-Karte oder die 1 Terabyte-Karte oder die 2 Terabyte-Karte irgendwann haben.
Ja.
Aber nach unten hin ist die sicher gut zu verwenden. Also, dass ich eine 4 Gigabyte-Karte immer noch verwenden kann oder lesen kann.
Ja, also von daher Ihre Empfehlung, auf SD-Karten zu speichern.
Aktuell die einfachste Möglichkeit.
Dann darüber in irgendeiner Form ja, irgendwie in die Logistik, dass man wieder weiß, welche Karte beinhaltet denn was, weil wenn man zig Karten hat, muss man irgendwie da auch wissen,
ganz
wie man
klassisch beschriften muss. Ablegen.
Ja, ja, ja. Ein anderer Punkt, den ich auch gerne kurz ansprechen möchte, weil ich glaube, dass viele Menschen auch das irgendwo eine Fragestellung ist, die sie bewegt, das Überspielen von Dia oder von Filmen analog aus Zeiten 60er, 50er oder 70er oder 80er Jahren, ist, glaube ich, heute aber auch gut möglich und ich weiß nicht, preislich wahrscheinlich sogar auch gut machbar, ohne dass wir nehmen jetzt keine Preise, nichts, aber in dem Rahmen, wo man es auf digital überspielen lassen kann, zu guter Qualität, glaube ich, oder?
Ja, also man kann nach wie vor, muss man wirklich sagen, das ist ja nichts, was Neues, aber man kann nach wie vor alles sogenannt digitalisieren lassen. Das heißt, ob das ein Dia ist, ob das Negative sind, ob das Super 8 Schmalfilme, High 8 Kassetten, Mini DV, also alle Formate, die man so in den letzten 20, 30 Jahren angesammelt hat, lassen sich heute unkompliziert digitalisieren. Das heißt, ich kann alles mir heute computertechnisch möglich machen.
Mhm. Insofern, also wenn jetzt Menschen oder auch ältere Menschen Material haben, zum Teil dann auch vielleicht zum Beispiel Klebestellen, die dann in alten Analog oder Super 8, einfach Super 8 Normal 8 gebrochen sind, das kann man restaurieren, glaube ich, und kann gegebenenfalls dann sowas herstellen, wiederherstellen, also sprich dann überspielen, also erstmal kitten und oder kleben und dann wiederherstellen und dann zumindest überspielbar machen.
Also es ist so, das Problem bei altem Material ist, dass diese Filme spröde werden und austrocknen und dadurch natürlich diese Rissfestigkeit nicht mehr gegeben ist. Das muss man natürlich einfach kleben. Das heißt, das wird wieder geklebt, wenn das gerissen ist und das sieht man eigentlich auch nicht. Also das machen die automatisch. Ja.
Also jedenfalls muss man seine analogen Werke nicht wegschmeißen, das kann man überspielen.
Um Gottes Willen, ja. Nein.
Mhm. Ja. Und die Haltbarkeit ansonsten ja von digitalen, also ich meine, das gilt ja das Gleiche natürlich, möglichst vielleicht nicht auf CDs, sondern auch wieder irgendwo dann speichern auf irgendwelchen Medien, die halt, ja,
also wie gesagt, ehrlich, ob USB-Stick, ob SD-Karte, ob SSD-Platte, also keine normale Festplatte, ist im Prinzip aktuell, würde ich sagen, das sicherste Speicher. Mhm. Ort, den es gibt. Also eine CD, die selber gebrannt ist, hat man vielleicht schon gemerkt, ist irgendwie nach 5-6 Jahren von einem neuen CD-Brenner nicht mehr erkannt worden oder kann nicht mehr gelesen werden.
Also von daher ist die Digitalisierung, das Speichern auf CD nicht anzuraten, weil DVD, weil es einfach nicht die Haltbarkeit
ist. Genau, und ich glaube auch, das ist heute auch schon vorbei.
Mhm.
Also der Speicherbedarf ist ja so enorm gewachsen, dass auch eine 4,7 Gigabyte große DVD dem nicht mehr Herr wird.
Mhm. Ja. Ein Aspekt, den Sie in dem Vorgespräch angesprochen haben, ist das Thema Video. Wir haben heute einen enormen Zuwachs an Video. Also Sie hatten irgendwie gesagt, dass das Thema Video wieder ganz stark irgendwo an Bedeutung gewonnen hat. Ich vermute auch dank Smartphone und hochauflösender HD-Technik.
Genau. Mhm. Also das Videothema ist heute größer denn je. Mhm. Vor 10 Jahren, vor 8 Jahren hätte ich gesagt, Video ist tot. Da hat keiner mehr gefilmt, keiner hat mehr irgendwas auf Video gebannt. Und der Auslöser, warum heute Video natürlich so enorm populär ist, ist, dass wir eine Bandbreite haben, um Videomaterial praktisch jedem sofort zugänglich zu machen. Das heißt, früher hieß es mal, ein Bild zeigt mehr wie 1000 Worte. Heute wird man sagen, ein Video zeigt mehr wie ein Bild. Und deswegen ist es natürlich heute, also ich kann jedem, den ich will, heute 5, 10, 20 Minuten Video zuschicken, online, ohne Probleme. Und dadurch ist natürlich das Video viel wichtiger geworden. Also gerade auch, wenn man überlegt, im Werbeaspekt in der Industrie, was da heute alles an Videos gemacht wird und gezeigt wird und in welchen Feldern überall Werbung auftaucht, ist natürlich Video eigentlich mit das Thema. Das heißt, Fotografie kann da theoretisch schon gar nicht mehr mithalten, weil sie nicht so viel Information über eine Foto liefern können wie über ein Video, zumindest praktisch gezielt. Ja, das heißt, Video ist absolut das Thema aktuell.
Mhm. Wobei es ja auch so ist, dass manche Leute, Sie haben vorher das Formel-1-Auto angesprochen, wenn man zum Beispiel vom Formel-1-Auto dann vielleicht ein Bild, also haben möchte, kann man ja auch sagen, ich nehme jetzt ein Video, ziehe mit oder filme das Auto, das so beifährt, das habe ich selber schon gemacht, ja. Dann kann man nachher aus dem Videostream dann versuchen, ein gutes Bild rauszuholen. Und das gelingt dann sogar auch. Also, dass ich im Prinzip mit dem Anspruch hingehe, ich möchte ein gutes Foto, aber dann eben das Video einsetzt, ja, um dann an der Stelle ein schönes Foto daraus zu ziehen.
Na gut, das ist natürlich ganz einfach, wenn man ja überlegt, dass die Videoqualität in den letzten paar Jahren so deutlich geworden ist. Das heißt, wir gehen von Full HD auf 4K auf 8K. Das heißt, ja, eine Kamera hat ohne Probleme Material, also ein 16-Megapixel-Video darzustellen. Und wenn ich dann ein Bild habe, habe ich eben ein Einzelbild mit 16 Megapixel. Mhm. Und das kann ich natürlich rausvergrößern. Das heißt, ich muss kein Einzelbild mehr machen, sondern ich habe ein Material, 25 Bilder pro Sekunde, und suche mir das Passende aus. Mhm. Ja, das ist natürlich mit einem Schritt, der Unglaubliches macht. Also wir haben auch Hochzeitsfotografen bei uns zum Beispiel in der Kundschaft, die Videos aufnehmen nebenher, also viel, ja, Video, und die schönsten Bereiche aus diesem Video herausschneiden und als Bild dem Ehepaar liefern, weil es wird ja heute kaum mehr ein Poster gemacht, sondern es wird dann so ein 10-15 fürs Album oder ein 13-18 oder ein Fotobuch, und da reicht es heute schon ohne Probleme aus.
Es wird ja zum Beispiel bei den Veranstaltungen, dem Einstein-Marathon, sieht man ja auch, dass immer wieder dann die Fotografen mit einer Videokamera dastehen, eine Videosequenz dann aufzeichnen und nachher die Bilder dann als Einzelbild dann irgendwo anbieten oder einstellen. Man sieht zwar, dass es eine Videosequenz ist, weil man die kurzen Zeitabstand, ja, dazwischen sieht. Also insofern ist das auch tatsächlich dort schon mal bei Sport, wie ich sehe, im Einsatz.
Ja, also das kommt sehr häufig, sehr, ja, oft mittlerweile zum Einsatz. Mhm. Also man sieht es ja auch zum Beispiel beim Fußball, mhm, das ist eine Videosequenz, die wird angehalten und plötzlich wird aus diesem einen Bild ein 3D-Bild gemacht, wo man sich um den Spieler herum bewegen kann. Das ist ja schon, wir sind ja schon mittendrin. Also die Technologie ist ja gar nicht so neu, nur für den Endverbraucher kommt das jetzt natürlich erst extrem, und im Profibereich ist das schon lange Thema.
Mhm. Ja, ja. Wenn wir schon so bei dem Ist-Stand der Dinge sind, also heute gibt's unheimlich viele Möglichkeiten, beeindruckende Technik. Wo geht denn das in den nächsten 4-5 Jahren hin? Ich meine, es gab ja immer große Fotomessen in Köln, durch die Fotokina, glaube ich, zum Beispiel, wo mein Vater auch mal hingegangen, richtig, ist, um die neuesten Entwicklungen sich anzuschauen. Das wird alles wahrscheinlich Corona-bedingt gar nicht stattfinden in diesen Jahren. Aber was sind denn vielleicht so in der,
ist viel
in der Branche irgendwo, ja, die Trends oder die Dinge, was kommt? Ja,
ja, also zum Beispiel die Fotokina, also wirklich zeitweise eine sehr, sehr große, weltrenommierte Messe,
ja,
in Köln,
ja,
hat letztes Jahr bereits die Segel gestrichen, Corona-bedingt natürlich, aber auch komplett. Also das ist nicht nur ein Corona-Ausfall, sondern die wird nicht mehr stattfinden. Mhm. Nach wirklich langer Laufzeit. Mhm. Und das ist schon ein Schock für die ganze Branche, dass es praktisch zeigt, dass eine Messe im Fotobereich nicht mehr Weltformat aufzeigen kann. Das heißt, wir haben Messen natürlich im kleineren Bereich für die Interessenten, aber es ist eben kein Mainstream-Format mehr. Also Fotografie verkommt vom großen Mainstream zum wirklichen Hobbyismus. Das heißt, die Industrie hat aktuell entdeckt, dass sie sich viel mehr um die kümmern müssen, die wirklich gerne fotografieren und dort interessiert sind. Mhm. Das ist aber natürlich nur ein ganz kleiner Bereich von denen, die heute Bilder machen. Und den Rest überlässt man praktisch kommentarlos ein bisschen den Smartphones. Das merkt man auch daran, dass Kompaktkameras, wie Sie sie auch gerne benutzen, heute noch zwar da sind, aber die Innovation dort unheimlich nachlässt. Mhm. Das heißt, wir haben Lebenszyklen von so Kameras, die 5, 6, 7 Jahre locker überschreiten, mhm, und keine neuen Kameras mehr kommen, weil eben die Innovation nicht mehr notwendig ist.
Ah ja, das heißt, auf diesem Gebiet gibt es eigentlich dann ja nur noch eine schleichende oder sehr langsame Weiterentwicklung. Das,
richtig,
heißt, an der Stelle ist dann auch in den nächsten Jahren gar nicht so viel Neues zu erwarten. Oder gibt es irgendwo Dinge, Entwicklungen, die auch auf diesem Bereich kommen, noch, was weiß ich, noch intelligentere, was weiß ich, Assistenzsysteme oder noch höhere Auflösung oder weiß der Kuckuck irgendwas. Gibt es denn irgendwo überhaupt Entwicklungen, auch wenn sie dann verlangsamt sind? Oder?
Also welche Entwicklung aktuell vonstatten geht, gerade im Kompaktbereich, ist, ja, dass man in den Kameras neue Mikrofone einbaut.
Aha.
Wesentlich bessere Mikrofone,
ja,
weil das Thema Vlogging aufgenommen wurde. Das heißt, diese, mhm, kompakten kleinen Kameras, mhm, werden jetzt umgebaut zu schönen Vlogger-Kameras, also Video-Logging, YouTube, ja, ich filme mich selber und, oh ja, berichte in einem Video, dazu brauche ich guten Ton, dazu brauche ich ein kleines Gehäuse mit guter Qualität. Ich habe plötzlich Kameras, die Gesichts-Augenerkennung haben. Das heißt, ich bin immer scharf. Mhm. Wenn ich Produkte, also so weit geht schon, wenn ich ein Produkt in die Kamera halte, erkennt das die Kamera und legt sofort den Fokus auf das Produkt und ignoriert praktisch mich als Gesicht. Also es gibt dort Innovationen, aber die sind sehr thematisch bedingt. Nicht mehr jetzt, weil das interessant ist für Leute, die fotografieren wollen, sondern weil diese Kompaktkamera wahrscheinlich eine neue Aufgabe bekommt und der Rest wird einfach beibehalten.
Schön. Es wird auf jeden Fall spannend sein, zu beobachten, was geschieht. Wir sehen mir da Wissenstrahlung, sag ich schon. Ja, da wollte ich gerade sagen, wenn wir nachholen in der Wissenstrahlung, wenn wir den Nest machen, dann kommen wir aber noch dazu. Das war die Plattform für heute. Und ja, das Thema Fotografie, ein kurzer Snapshot oder sozusagen in die aktuelle Ist-Situation, aber auch ein paar Punkte, die wir angesprochen haben. Dann sage ich auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir in der Plattform gewesen sind und wir eine Stunde lang gesprochen haben. Um 17 Uhr geht es gleich weiter im Programm. Mein Nachfolger baut sich schon hinter mir auf. Ich wünsche allen Hörern noch einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Das war die Plattform heute Nachmittag. Plattform auch morgen wieder hier im Programm. Wir sagen tschüss, bleibt dran und bald hören wir uns wieder. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.